Ja, wir freuen uns, das war Rolf und Regina und ja, auch Manuel. Herzlich. Carlos, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Carlos, Entschuldigung. Carlos, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Abend hier mit uns teilt, das, was Gott euch gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob ich Rolf noch vorstellen muss, alle, die Rolf und Regina nicht kennen. Rolf ist Pastor in der Schwestergemeinde in Lippstadt, Calvary Chapel Lippstadt. Wir sind über viele Jahre verbunden. Wie lange gibt es euch? 12 Jahre oder wie lange seid ihr da so ungefähr? Ne? Ja, genau. Und von Anfang an sind wir eigentlich als Gemeinden, als Geschwister verbunden miteinander, haben uns lieben und schätzen gelernt und freuen uns, dass ihr hier seid. Okay. Ja, begrüßt sie doch mal herzlich.
Ich habe meinen Rucksack dabei.
Ja.
Mal gucken, ob der Don Pedro da ist. Nee. Ja, wir haben telefoniert. Ja, wir sind ja schon vorgestellt worden. Es ist in der Tat so, als wir 2006 in Lippstadt angefangen haben, Gemeinde ja, zu bauen mit der Hilfe Jesu, waren wir fast, ich glaube sogar von Anfang an hier mit Hannover verbunden. Und unsere Tochter Eva Maria ist von Anfang an hierher gekommen für eine Zeit lang, weil wir noch keine Jugend hatten und war hier immer sehr häufig zu Gast hier. Und von meiner Tochter soll ich auch ganz herzliche Grüße bestellen. Wir haben eben noch miteinander gesprochen hier aus der Cafeteria oder wie sagt ihr drüben, aus dem Café. Dank WLAN und WhatsApp kann man ja wunderbar telefonieren. Ja, meine Tochter ist weg und seit 2 Wochen haben wir einen neuen Mitbewohner, Carlos. Seine Eltern und er kommen aus Costa Rica. Er macht bei uns in der Gemeinde, leistet er ein Praktikum ab. Und ja, haben wir gedacht, bringen wir ihn mit, lernt er ihn auch mal kennen. Jörg hat mir ungefähr 2,5 Stunden gegeben. Nein, er hat gesagt, in einer Stunde muss ich durch sein, ich gebe mir Mühe. Das könnte funktionieren, weil wenn ich predige, bin ich nicht so wie mein Mentor Peter Will, den ihr ja gewöhnt seid. Und jetzt auch Jörg, der hat da ein bisschen abgefärbt. Also ich bin mehr strukturiert. Auch in der Predigt. Ja, aber ich möchte euch erst so eine Viertelstunde mitnehmen. Unsere Tochter ist, wie einige wissen, ausgereist nach Kambodscha und ich habe ein paar Bilder mitgebracht und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal möchte ich euch, so zeigen, was Eva Maria jetzt macht als Missionarin. Und dann waren wir dieses Jahr, meine Frau und ich, wir waren dieses Jahr in Kambodscha, haben Eva Maria besucht, haben uns das angeschaut und waren aber dort auch zu einem Missionseinsatz. Ich habe jetzt hier keinen Zepper, ich mache einfach so und dann weißt du Bescheid, nächstes Foto, ja? Ich habe auch erstmal schauen müssen, wo ist eigentlich Kambodscha? Das ist dieser kleine blaue Punkt, wo da Phnom Penh steht. Ja, das ist Kambodscha. Und es gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In Kambodscha, die Hauptstadt ist Phnom Penh, wo auch Eva Maria ist und dort gibt es eine Calvary Chapel. Diese Gemeinde oder daran ist dieses Missionswerk Water of Life angegliedert. Sie haben ein Waisenhaus, ich nenne das immer Waisenhaus, wo wo die ganz Kleinen sind, ohne Eltern teilweise oder mit Eltern, die einfach sich nicht um ihre Kinder kümmern können. Da ist auch noch ein Jungen- und ein Mädchenhaus angegliedert und da ist Eva. Ja, von Phnom Penh aus haben wir einen Einsatz nach Batang Ban gemacht. Das ist dann da oben Richtung thailändische Grenze, mitten, ich sag mal, in the middle of nowhere. Das ist fernab jeder Zivilisation. Und ein bisschen was über Kambodscha möchte ich sagen. Die Sprache dort ist Khmer. Die Leute nennt man Khmer, die da wohnen. Und es ist einer der ärmsten Länder der Welt. Es ist zwar nicht auf dem letzten Platz in diesem in dieser Wohlstandsauflistung, aber zwischen dem Platz 20 und Platz 40 ist ein Riesensprung. Zwischen 40 und 80 ist ein Riesensprung. Und zwischen 80 und 100 auch nochmal. Und da irgendwo bei 100 ist Kambodscha angesiedelt. Das ist also ein sehr, sehr armes Land. Und es hat meinen Horizont völlig gesprengt von dem, was ich kennengelernt habe. Es ist alles anders. Und wir schauen uns einfach ein paar Bilder mal an. 96,3% habe ich heute nochmal nachgeguckt, sind Buddhisten. Es gibt einige Christen dort, evangelikale Christen, Katholiken. Und die Neuapostolische Kirche ist dort auch relativ stark vertreten, wenn man überhaupt das bei 0,4% Christen sagen kann, dass da jemand stark vertreten ist. Wir schauen einfach mal ein paar Bilder an. Ich muss jetzt den Kopf so ein bisschen drehen. Ja, da gehen wir gleich weiter. Das nächste Foto. Kambodscha ist so ein bisschen zwiegespalten, habe ich den Eindruck. Es gibt einige wunderbare Tempelanlagen, die sind sehr schön hergerichtet, aber nur deshalb, damit die Touristen Geld ins Land bringen. Es gibt Königspaläste und Tempelanlagen voller Touristen und die sind teilweise auch mit europäischem und auch mit deutschem Geld aufgebaut worden. Da sind sehr viele Millionen reingeflossen. Nächstes Foto. Ja, die buddhistischen Mönche sind eigentlich überall in diesem Land zu sehen. Sie haben eine sehr hohe Stellung. Man tut ihnen, glaube ich, Unrecht, wenn man sagt, es sind Bettelmönche, weil sie gehen zwar von Haus zu Haus oder von Laden zu Laden und bekommen Geld zugesteckt. Sie betteln nicht darum, sondern sie kriegen das Geld zugesteckt, weil man sich da etwas Besseres für die eigene Seele erhofft. Das meiste von Kambodscha ist so einfach Land. Reisfelder, dünn besiedelt, die Ortschaften mehr an den Straßen langgezogen, bis auf Phnom Penh natürlich, der internationale Flughafen. Batang Bang hat auch einen Flughafen, ich glaube, man darf ihn nicht international nennen, obwohl da ausländische Maschinen landen, aber es ist mehr so ein lokaler Airport, vielleicht kennt jemand so Paderborn-Lippstadt, der Flughafen. Ja, sehr arm. Die Kinder haben eigentlich, jetzt vielleicht die jüngere Generation hat die Möglichkeit, eine Schulbildung zu bekommen. Ich sage gleich noch was zu der mittleren Generation. Man lebt dort sehr ländlich. Es gibt wunderschöne Strände. Da durften wir auch mal 3 Tage Urlaub machen. Es gibt so eine Art Regenwald, würde ich das mal bezeichnen, touristische Ziele, wunderbare Strände, da lässt sich Urlaub machen. Und im Augenblick ist es so, dass gerade die Chinesen und ich glaube auch die Russen, aber vorwiegend die Chinesen, ja Milliarden in das Land reinpumpen und sie bauen Hochhäuser mitten in die Landschaft. Da gibt es keine Bestimmungen, keinen Schutz der Umwelt oder dass man sagt, das passt nicht ins Landschaftsbild. Da werden einfach Häuser unter ärmlichsten Bedingungen gebaut und das sieht nicht so schön aus. Wenn es regnet, dann kann es innerhalb von Minuten in der Stadt so aussehen, aber so schnell wie das Wasser kommt, ist es auch wieder weg. Also wir haben da einige Regenfälle erlebt und das ist schon sehr interessant, auch wenn wir auf dem Missionseinsatz waren, mussten wir möglichst vor der Zeit, wenn es im Wetterbericht hieß, um 16 Uhr kommt Regen, da mussten wir um 15 Uhr raus sein, weil sonst kommt man auch mit den Autos nicht mehr aus dem Dschungel raus. Nächstes Foto. Ja, das ist so ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, so typisch auf dem Land. Da ist so ein Holztisch, wenn ihr das sehen könnt, vielleicht so 3 auf 3 Meter oder manchmal auch etwas größer. Da wird das Moped repariert, das Essen gekocht, die Kinder gewickelt, da wird geschlafen, gespielt, alles, was man so macht. Ja, und rundherum, das ist so das, was man zum Leben braucht. Komm noch mal zur Vergangenheit. Es gab eine ganz schlimme Zeit, nämlich als die Kommunisten, die Hardcore-Kommunisten, das Land übernommen haben in den 60er, 70er Jahre bis nach 1986, glaube ich, oder sogar bis 90, war dort Krieg und die Roten Khmer haben das Land verwüstet. Sie haben nämlich das gemacht, was bei uns hier die Nazis gemacht haben, und zwar nicht an Juden, sondern an ihren eigenen Leuten. In Kambodscha gibt es ganz viele Konzentrationslager, die man anschauen kann. Man kann sogenannte Killing Fields anschauen. Das sind so Massengräber, wo die Leute reingefercht worden sind und wurden erschlagen, weil die Munition wollte man nicht ausgeben. Die wurden einfach erschlagen. Man kann das alles besichtigen. Wir haben ein Lager gesehen und dann wurden die befreit von den Vietnamesen. Die sind dann gekommen und haben die Kommunisten verdrängt. Die Idee war, einen absoluten Bauernstaat zu produzieren oder herzustellen. Also das zu schaffen kann man da eigentlich gar nicht sagen. Und alles, was Bildung hatte, wurde umgebracht. Lehrer, Ärzte, Ingenieure, jeder, der eine Brille aufhatte, war verdächtig und kam ins Konzentrationslager. Christen, Leute, die singen konnten, musizieren. Man hat die gesamte Elite des Landes vernichtet, was zur Folge hat, dass Kambodscha heute ein Land ist mit einem unglaublich niedrigen Durchschnittsalter von, glaube ich, 37 oder 38 Jahren. Es fehlt die komplette mittlere Generation, oder nicht komplett, aber größtenteils diese Generation 30 bis 50. Es gibt viele junge Leute, die auch Bildung bekommen, und dann gibt es so viele Leute ab 40, 50, 60, die das überlebt haben und die haben gar keine Bildung. Also einfache Fragen wie, tut ihnen der Magen weh oder tut ihnen die Lunge weh? Das können die nicht beantworten, weil die nicht wissen, dass sie einen Magen haben oder eine Lunge. Also wie der Anatomie wissen die nicht. Die wissen auch nicht, was Steuern sind oder ja, solche Dinge. Ja, das Land lebt aus der Not heraus und in der Stadt ist alles anders wie hier in Hannover oder in Lippstadt. Verkehrsregeln beachtet keiner, man fährt entgegengesetzt der Straße auf der falschen Straßenseite mit einem Sonnenschirm, über dem Holzkohlegrill fährt man über die Straße, das ist völlig egal. Und alles läuft über dieses Moped und an das Moped kann man alles anhängen. Also hier ist eine LKW-Ladung voll Kohle, aber man kann das beladen. Und Eva hat gesagt, ich sage, ach Eva, schau mal. Da sagt sie, da geht noch was. Pass noch mehr drauf. Also 5 Mann auf dem Moped ist immer, so ein Mofa ist immer ganz okay. Nächstes Foto. Das habe ich jetzt nicht selber geschossen, aber ich habe es erlebt. Das ist ein Foto aus dem Internet. Das ist Kambodscha Rush Hour. Und ihr seht schon, wie die Leute da, zum Beispiel die Ampel ist rot, dann fahren die ganzen Mopedfahrer rechts über den Bürgersteig und an der roten Ampel vorbei. Das interessiert die überhaupt nicht. Wir waren abends an der Hauptstraße und das war so ein bisschen im Regierungsviertel und dann haben doch tatsächlich die ersten Autos gehalten und bumm, sind die Motorradfahrer über die 4-spurige Kreuzung drüber gefahren, obwohl rot war, ohne Helm. Ja, der Stärkere gewinnt, hat meine Tochter gesagt. Ja, und Eva hat sich auch jetzt ein bisschen Geld zusammengespart und hat sich ein Moped gekauft, jetzt ein etwas stärkeres, weil das war nur für sie eigentlich am Anfang, aber sie muss oft mit den Mädchen, die sie betreut in dem Mädchenhaus, auch mal zum Arzt fahren oder so, und dann fahren sie zu zweit und dann brauchte sie ein etwas stärkeres. Und auch zur Schule, zur Sprachschule, ja. Wir sitzen da in einem sogenannten Tuk-Tuk, man sieht da rechts dieses, von der Eva rechts sieht man einen Tuk-Tuk von hinten. Das ist also auch ein Moped mit 2 oder 4 Sitzen und ein Dach drauf. Nächstes Foto. Kambodscha, wie gesagt, hat keine Infrastruktur. Wenn es brennt, kommt erstmal keine Feuerwehr. Es sei denn, man kann zahlen oder es handelt sich um ein Hotel oder ein öffentliches Gebäude. Wir haben eine Siedlung besucht, eine Armensiedlung, die war abgebrannt. Die war völlig abgebrannt. So 18, 20 Hütten sind abgebrannt, da ist keine Feuerwehr gekommen. Es gibt auch keine Krankenwagen. Ein koreanischer Konzern hat ein Krankenhaus gebaut, ein sogenanntes Krankenhaus der Maximalversorgung mit einem Hubschrauber und drei Krankenwagen, und die fahren nur die Touristen, die über den ADAC versichert sind, ne? Weil da gibt es ja Geld. Aber wenn einer da umfällt, muss er gucken, wie er ins Krankenhaus kommt. Und weil es keine Infrastruktur gibt, gibt es auch keine Müllabfuhr, nur für die reichen Leute, da wird der Müll weggeräumt. Deshalb ist dieses Land völlig vermüllt. Das hat mich sehr erschrocken. Ein solcher Abwasserkanal ist eigentlich kein Wasser. Das ist irgendein stinkendes Etwas, aber auf dem Land baden die Kinder da drinnen. Also ich glaube, wenn wir da reingehen würden, wir würden alle rauskommen und wären von oben bis unten voller Akne oder sowas. Da sind Ratten drinne, aber das ist normal. Und das war nicht weit von unserem Hotel entfernt. Das ist auch sehr übelst im Geruch bei 30 Grad. In der Stadt sind viele Häuser mit solchen kunstvoll verzierten Schmiedetoren versehen. Das sind meistens kleine Läden dahinter. Also man hat unten so einen kleinen Laden, zum Beispiel eine Bäckerei neben einer Schweißerei, und dann kommt ein Kleidungsgeschäft und dann kommt vielleicht ein Metzger. Also das ist direkt aneinander, kein System. Und abends machen die da zu oder wird der Hof einfach zugemacht. Ganz wenige schöne Ecken gibt es hier, wie diese hergerichtete Promenade, wo der Mekong, der von China kommt, durch die Stadt fließt. Das hat man wohl mal gemacht, so als Prachtparade, und das ist so einer der wenigen sauberen Flecken. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem Haus von Water of Life. Alle Elektriker, denen sei gesagt, das ist normal und das ist noch gar nichts. Das ist das Haupthaus. Das Haus ist auch rundherum zu mit einer Mauer, weil man muss die Kinder schützen, denn manchmal kommen auch Eltern, sei es drogenabhängig oder in die Prostitution verstrickt, die dann vielleicht die Kinder zurückholen wollen. Kambodscha ist der letzte große Rückzugsort für Pädophilie und Prostitution. Wir haben ganz viele europäische Männer gesehen, die sich da eine Frau für 3 Wochen kaufen, Prostituierte eigentlich an allen Ausfallstraßen. Nächstes Foto. Da sind wir jetzt in dem Kinderhaus. Rechts ist die Catherine. Sie leitet das. Sie hat ein Kind selbst adoptiert. Und wie viele Kinder hat sie ungefähr? 20 in dem Haus. Das sind alles Kinder, die teilweise keine Eltern haben oder wo die Eltern sich überhaupt nicht um die Kinder kümmern dürfen. Wir dürfen die Kinder auch nicht fotografieren zum Schutz der Kinder. Das ist so der Innenhof. Dort ist so ein Teil überdacht von dem Hof, dort wird gegessen, gekocht, die Kinder müssen sich selbst versorgen, sie bekommen eine Mahlzeit, sie werden ernährt, viele haben Unterernährung vorher erlitten und Krankheiten. Eva ist dabei, alle Kinder in allen Häusern so medizinisch zu erfassen, Krankenakten anzulegen, es sind etwas über 100, glaube ich, wo dann die Impfungen eingetragen werden, Allergien und so weiter, Krankheiten, die vorhanden sind. Das hat sie jetzt angefangen systematisch oder macht sie schon seit längerer Zeit. Nächstes Foto. Ja, das ist der Innenhof nochmal. Und das ein bisschen einen Eindruck zu bekommen von der Hygiene, das ist noch sehr hygienisch. Also wir alle dürfen da nichts an der Straße essen oder an einem Lokal, dann sterben wir Montezumas Rachentod. Das ist ganz, ganz schrecklich. Nächste. Ja, das ist die Gemeinde, die Calvary Chapel Gemeinde. Viele, viele junge Leute, ist mir aufgefallen, viele Jugendliche. Es fehlt aber auch wieder dieses ältere Segment, was auch in der Gemeinde sehr wichtig ist. Hier bekommen die Kinder Englischunterricht. Englisch ist die Amtssprache, und wer kein Englisch lernen kann, weil er nicht zur Englischschule gehen kann, hat eigentlich gar keine Chance, eine Arbeit zu bekommen. Deshalb bekommen die Kinder bei Water of Life auch Englischunterricht kostenlos. Und ein Pastor der Gemeinde, der schafft es aus der Umgebung, insgesamt so circa 300 Kinder zusammenzukriegen für den Englischunterricht. Das ist jetzt im Jungenhaus. Da gibt es 2 Frauen, die sich um die Jungen kümmern. Und das sind alles Jungen, die ja was ganz Schlimmes alles erlebt haben. Missbrauch, Drogen, Alkohol, Prostitution ist für sie eigentlich nichts Fremdes. Und da können sie, wenn sie durchhalten, können sie einen Neustart machen und bekommen auch Bildung und ja, vor allen Dingen das Evangelium. Sie sind voll in die Gemeinde dann mit integriert, die haben Bibelstunden und so weiter. Die Jungs, das ist so, glaube ich, bis 18, so 12 bis 18, so in der Regel. Ja, ach so, wenn die dann noch in der Ausbildung sind, ja. Das ist der Raum, wo im Jungenhaus, wo auch Andachten sind. Und die haben ja alle ein Moped. So wie wir hier eine Buskarte haben, haben die ein Moped. Und Sprit ist auch sehr billig. Und dort stellen sie nachts die Mopeds rein, weil die nachts sonst draußen geklaut werden. Das ist nochmal hier Eva, die zweite links, mit ihrer Gruppe im Mädelshaus. Und das hinten ist der Leiter von Water of Life, der da so rausguckt, der Pastor Randy. Hier nochmal die Mädelsgruppe, da oben sieht man auch noch Regina in der Mitte oben, als sie da war. Und wir haben den damals T-Shirts mitgebracht, weil die sich das nicht kaufen konnten. Ist interessanterweise, ja, wir haben hier so für so ein T-Shirt mit Aufdruck, haben wir, ich glaube 20 Euro, eine gute Qualität haben wir gekauft. Und jetzt habe ich erfahren, wir hätten die T-Shirts in Kambodscha drucken können für 4 Euro. Aber die können sich das trotzdem kaum leisten, davon abgesehen. Das ist hier auch Lobpreisabend, da ist so eine Bibelstunde Jungen und Mädchen gemischt, so ganz nach Brüdergemeindenart, rechts die Mädchen, links die Jungs. Aber nein, das ist nur ein Spaß. Aber das ist so schon ein bisschen für die auch wichtig, ein bisschen Trennung zu haben. Draußen die Fahrräder oder Mopeds. Der Hof ist wie hier an mancher Calvary Chapel in Kalifornien. Da stehen ganz viele Autos, da stehen viele Fahrräder. Das ist das Tuk-Tuk. Da sage ich nachher noch was dazu. Das ist das Tuk-Tuk der Einrichtung. Und wenn die zu einem Missionseinsatz, so ein Jugendretreat oder sowas fahren, dann brauchen die das. Und das ist ein altes Ding. Als die uns abgeholt haben am Flughafen, ist es erstmal angesprungen. Nochmal weiter. So, und dann komme ich jetzt noch kurz zu dem Einsatz, den wir gefahren haben. Vielleicht kennt der eine oder andere den Pastor Drew, der in der Bibelschule auch in Siegen schon unterrichtet hat und auch bei uns schon gewesen ist. Er macht diese medizinischen Einsätze und das ist das Team. Und wir sind dann, wie gesagt, nach Batang Bang gefahren und dort haben wir gelebt, 7, 8 Tage. Und sind dann jeden Tag in eine andere Gemeinde gefahren, zwischen 1 und 2 Stunden nochmal durch den Dschungel und haben dort, die wussten, dass wir kommen und das Gemeindehaus war ausgeräumt und wir haben dort medizinische Arbeit gemacht und Evangeliumsverkündigung. Ja, da ging es dann durch den Dschungel in einem VW-Bus mit, ja, sowas ähnliches wie im VW-Bus, mit 9 Leuten und Gepäck von 9 Leuten, also Sardinenbüchse. Dort angekommen, wie gesagt, die Gemeindehäuser waren vorbereitet. Alle Patienten, wir haben 1200 oder 1400 Patienten in dieser Woche, in dieser guten Woche haben wir behandelt. An einem Tag 400 mit 3 bzw. 4 Behandlern und meistens so aber zwischen 150 und 200 Leute. Aber alle mussten durch die Evangeliumsverkündigung die 2 Pastoren. Okay. Die beiden einheimischen Pastoren in der Khmer-Sprache haben die Evangeliumsverkündigung gemacht. Das ist der andere Pastor. Und die Leute sind gekommen. Viele von denen haben noch nie das Evangelium gehört. Und die halten sich dann zu den Gemeinden. Wenn das Gemeindehaus so klein war, wie vielleicht ein Wohnzimmer, dann haben wir draußen Zelte aufgestellt, damit die Leute im Schatten sitzen und die haben, wenn ihr euch beschwert, im Wartezimmer 2 Stunden zu sitzen oder 1,5, die konnten den ganzen Tag warten und waren froh, dass sie drangekommen sind. Alle wurden vorher registriert, bevor sie in das Gemeindehaus reingelassen worden sind. Regina hat da auch mitgearbeitet. Sie bekamen eine Wurmkur, Blutdruck, Blutzucker wurde gemessen. Nach den Krankheiten wurden gefragt, sie bekamen Karten umgehängt, damit wie so eine Triage, damit man weiß, Augenarzt, allgemeine Behandlung oder Zahnarzt. Und das war das Wartezimmer. Die Leute waren dankbar. Viele haben, es gibt keine Krankenversicherung, Ärzte behandeln, wenn man überhaupt Ärzte findet in der Stadt, nur gegen Geld. Wenn du kein Geld hast, wirst du nicht behandelt. Das war alles in Kisten verpackt. Eine Station, nämlich die Zahnarztstation. Pastor Drew hat sich im Laufe der Jahre darauf spezialisiert, Zähne zu behandeln. Und selbst die Mönche, die gekommen sind, weil sie Brillen brauchten, weil sie nicht mehr lesen konnten, sie mussten erst durch die Evangeliumsverkündigung. Und das war gut. Na, einer sagte zu mir, sowas habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja unglaublich. Und dann kam der Dorfscheriff, der ist durchgelaufen. Und dann kam der Pastor und hat ihn zurückgeholt. Da musste auch er sich das Evangelium anhören. So sah das ungefähr aus. Das war jetzt ein relativ großes Gemeindehaus. Einfach Boden, vier Wände und ein Deckel drauf. Vor Kopf war immer der Zahnarzt. Links die Behandler, rechts die Brillen. Vor Kopf das Wartezimmer. Das war immer das gleiche System. Wir waren dann nach ein paar Tagen wirklich gut eingespielt. Hier unsere Reiseapotheke, wir hatten alle Medikamente in Koffern und die Dame macht das schon längere Zeit auch und sie wusste genau, was wir brauchen. Ich musste mich da auch ein bisschen gewöhnen dran, die Medikamente auszuteilen, weil alles in Englisch war, musste ich mir aufschreiben, aber einen Tag habe ich mit der Ärztin hospitiert und dann konnte ich eigentlich alleine behandeln, weil Pastor Drew sagt, als Rettungsassistent bist du da einfach der Arzt. Das, oder so, ja, also kein Problem. Und manchmal waren wir so erschöpft, dann hat er die Gitarre genommen und hat uns Lieder gespielt. Und wenn keine Leute da waren, die Zähne zu ziehen hatten. Das war einfach schön. Ja, hier sieht man die linke Seite in einem Gemeindehaus. Hinten ein Behandler. Dann kam ich und Eva war ganz vorne in der Ecke und das war so um die Mittagszeit. Da war meine Tochter erschöpft und hat sich beim Papa angelehnt. Das ist auch einfach mal eine gute Zeit gewesen, ja. Wenn Kinder gekommen sind und schwangere Frauen, habe ich die natürlich zu Eva geschickt. Da waren die besser aufgehoben. Und auch die Kleinen hatten Zahnprobleme. Das war ganz schlimm. Viele kamen mit verfaulten Zähnen, infiziert und haben über Monate, Jahre gelitten. Dadurch viele Krankheiten im Körper. Man kann denen ganz einfach helfen. Die Zähne ziehen, die kauen auf der Felge weiter, weil die eh nur Reis und Hühnchen essen. Dann kriegen sie Antibiotika und dann sind die geheilt. Und die sind dankbar. Das ist die Erfahrung. Also Zähne raus, Antibiotika, das war's. Das war so eine typische Behandlungseinheit. Links die junge Dame hat übersetzt, rechts die Patientin und in der Mitte, in dem Fall ich jetzt, der Behandler. Ich habe diese Karte von der Eingangsuntersuchung und über den Dolmetscher muss man dann versuchen herauszufinden, was dem Patient fehlt und entsprechende Medikamente geben, Blutdruck messen. Wir haben einige Leute, wo wir zum Beispiel einen massiven Bluthochdruck entdeckt haben oder wo wir Diabetes entdeckt haben, ganz viele, sollte man nicht vermuten. Wir haben auch Leute gehabt, die einen hohen Diabetes hatten und die sagten, ja, weiß ich, 600er Zucker, vielleicht sagt das hier einem was. Und die haben mal vom Arzt 30 Tabletten bekommen und der Arzt hat gesagt, das müssen sie nehmen. Ja, und dann dachten die, die wären gesund. Ne? Die können sich nicht jeden Monat 30 Tabletten kaufen. Hier ist Eva am Behandeln mit den Kindern. Ist auch immer wieder Übersetzer, Mutter mit Kind und ein Behandler, in dem Fall die Eva. Nochmal, machen wir gleich weiter. Hier ist auch nochmal Eva, ist zu Gange. Das war, ich glaube, auch eine Frau, die irgendwie im Kloster war, aber ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas war da, ne, mit ihr. Und das alles auf engstem Raum bei geschmeidigen 33, 35 Grad und gefühlter Luftfeuchtigkeit. Wir hatten immer Handtücher in Griffbereitschaft, weil man sich ständig den Schweiß abwischen musste. Hier nochmal ein etwas größeres Gemeindehaus, wo wir auch 1, 2, 3 Behandlungseinheiten hatten. Und viele hatten auch Infektionen, Atemwegsprobleme, aber auch schlimme Sachen, dass zum Beispiel eine Mutter kam mit ihrem Kind und sagt, helfen Sie meinem Kind. Ich sage, was hat das Kind? Ja, die Ärzte haben gesagt, sie hat so viel weißes Blut, das Kind hat so weißes Blut. Ja, war klar, das Kind hat Leukämie. Die ganzen Äußerungen des Krankheitsbildes haben darauf hingewiesen. Da konnten wir auch nichts machen. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass ich den Jungen dann gefragt habe, gehst du in die Kirche? Und er sagt, ja. Und er hat Jesus bezeugt, ja, und dann konnten wir für ihn beten noch. Und das war das Einzige, was halt möglich war. Ja, das ging wirklich manchmal bis an die Erschöpfung, weil das eben vom Klima her so ist. Nochmal Wartezimmer. Und das ist so ein typisches Haus im Dschungel. Und die kommen wirklich von nochmal 10, 15, 20 Kilometer zu Fuß angelaufen. Das ist ein etwas neueres, wo man die Wände offen gelassen hat, damit der Wind da ein bisschen durchgeht. Krankentransport in Kambodscha. Kannst du gleich weitermachen. Und hier auch nochmal so typisch, wie das so auf dem Land Küche, Kinderzimmer, Toilette ist da hinten im Grünen irgendwo. Auf der linken Seite, gut. Ja, Regina als Magnet für Kinder, das war immer schon so. Und hier nochmal, Eva ist auch mit Kindern, also das ist so das, was sie, wo ihr Herz auch ist, auch gerade mit den Mädchen. Wir haben so mal versucht, drei Spendenprojekte rauszukristallisieren. Dieses Tuk-Tuk, da wollen wir bis Weihnachten dieses Geld zusammensammeln. Dieses Tuk-Tuk ist notwendig. Wie gesagt, als man uns abgeholt hat, haben die das am Flughafen repariert, so mit Hammer und Schraubenzieher, so Schläge irgendwie. Dann sprang das Ding wieder an. Aber Eva hat gesagt, das ist wichtig, damit sie die Kinder transportieren können, ja auch mal zur Schule oder eben zu diesen Einsätzen und so weiter. Dann haben wir so ein anderes Spendenprojekt für Eva, für das Mädchenhaus. Wir wollen Matratzen und Fahrräder kaufen. Und dann drittes noch, ein Pastor, der diese 300 Kinder, Jugendliche direkt aus der Umgebung zusammenbringt und mit denen Bibelstunden, Kindergottesdienst macht und vor allen Dingen diesen Englischunterricht. So, jetzt habe ich zu viel geredet. Ja, worum ich euch bitten möchte, ist, dass ihr für die Eva in erster Linie betet, weil es ist nicht einfach da im Missionsfeld. Es läuft nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Gemischte Teams aus verschiedenen Ländern, das bringt auch Spannungen mit. Und dann, wenn man mit diesen Kindern zusammenlebt und plötzlich ein Mädchen rückfällig wird oder ein Junge rückfällig wird in die Prostitution oder in Drogen oder Alkohol oder so, und muss vielleicht auch das Heim verlassen, das ist auch immer sehr schmerzhaft, weil da bauen sich ja auch Beziehungen auf und viele andere Dinge und die ganzen Lebensumstände. Also betet für Eva und falls ihr helfen wollt, da hinten am Ausgang, da ist ein Stuhl, da liegen so Zettel drauf, könnt ihr euch mitnehmen. Eva braucht auch jeden Monat noch Unterstützung. Sie ist über die Calvary Chapel Missionsgesellschaft angestellt und wenn Gott euch das aufs Herz legt, seid ihr auch eingeladen, vielleicht sie mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Das war dieser kurze Bericht über Eva. Wie gesagt, ich soll euch recht, recht herzlich grüßen. Wer sie kennt, das werden wir machen. Das steht auch auf den Zettel, steht übrigens auch die E-Mail-Adresse drauf und wie ihr sie erreichen könnt. Ich glaube, sie freut sich unwahrscheinlich, wenn jemand ihr schreibt. Eine E-Mail, eine WhatsApp, ja, das ist auch viel, viel wert. Macht das auch, ja. Gut, und jetzt, Jörg hat gesagt, ihr habt eine Bibel dabei. Und wer keine hat, der kann sich eine ausleihen, habe ich gehört. Jörg, jetzt kannst du auch ein bisschen Licht anmachen, damit die Leute nicht einschlafen. Ich will mit euch einen Blick wagen in den Römerbrief. Und zwar deshalb, weil ich da gerade versuche, durch den ganzen Römerbrief zu predigen, was ein 1,5 bis 2 Jahresprojekt ist. Den Pastor Ritt könnt ihr jetzt ausblenden. Vielen Dank dafür. Vielleicht ziehst du den Stick ab am Laptop. Ich habe nämlich immer die Angewohnheit, meine Sticks zu vergessen. Wenn ihr Römer Kapitel 5 aufschlagen wollt, und ich würde gerne vorher noch beten. Könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser haben? Oh ja, das ist auch gut. One family hier. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Abend. Was ein Privileg, dass wir in deine Gegenwart kommen können. Was für ein Privileg, dass wir dich anbeten können, Herr. Und was für ein Privileg, dass du uns dein Wort gegeben hast, aus dem wir lernen dürfen, wo wir ja Kraft herausziehen können, wo wir deine Weisheit, deine Güte, deine Barmherzigkeit, von deiner Liebe auch viel hören, Herr. Führe und leite du uns heute, öffne unsere Herzen und unseren Verstand, Herr. Bau diese Brücke zwischen Verstand und Herzen, Herr. Und lass dein Wort auch in unsere Herzen gehen, Herr. Amen. Römer 5, ich lese vor die ersten 5 Verse. Und ich gestehe, das ist nicht alles einfach da, besonders Römer 3, 4, 5. Aber ich weiß nicht, ob Jörg, hast du schon mal Römerbrief gepredigt?
Wir haben das in der Gemeinde schon gemacht.
Ja. Gut, ist eine Herausforderung, ja. Römer 5, die ersten 5 Verse. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nichts zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich denke, ich mache so eine Überschrift über diese Predigt: Mit Gott versöhnt aus Glauben. Mit Gott versöhnt aus Glauben. Man kann den Römerbrief in verschiedener Art und Weise lesen. Man kann ihn einfach runterlesen, man kann ihn verstandesmäßig lesen, man kann ihn aber auch so lesen, wie als wäre es eine Prozessakte, zumindest am Anfang, die ersten Kapitel. Und man kann diesen Text wirklich sich zu Herzen nehmen. Paulus hatte in den ersten Kapitel Schritt für Schritt aufgezeigt, welche Kraft im Evangelium liegt. Und dass diese Kraft dazu da ist, Menschen oder das Leben von Menschen zu verändern. Dazu ist diese Kraft in der Lage. Und nicht nur zu verändern, sondern komplett neu zu gestalten. Und vor allen Dingen, dass diese Kraft im Evangelium in der Lage ist, uns in die Freiheit zu führen. Und dabei redet Paulus über eine wunderbare Freiheit bei Gott oder in Gott. Und das ist eine Freiheit, die losgelöst ist von allen Schwierigkeiten in dieser Welt, von allen Sorgen, von Problemen, von Süchten und von Bindungen und was wir sonst noch so an negativen Dingen eigentlich kennen. Das ist eine Freiheit bei Gott, und das bedeutet aber nicht, dass wir mit all diesen Dingen jetzt nichts mehr zu tun hätten. Dass wir in unserem Leben plötzlich nicht mehr mit Sorgen und Sünden und Anfeindungen und Schrecklichkeiten konfrontiert werden. Wer sowas sagt, wenn du Christ wirst, ist alles besser, ist auf dem falschen Weg. Diese Freiheit bedeutet vielmehr, dass der Urheber all dieser belastenden Schuld und dieser Sünde und Probleme kein Anrecht mehr auf dich hat. Der Urheber hat kein Anrecht mehr auf dich, auf das, was du bist, wenn du Christus angehörst. Satan, der Teufel selbst, der uns festhalten will, er hat sein Anrecht auf dich als Christ verloren. Er hat verloren. Und wir sind freigesetzt durch Jesus Christus. Freigesetzt in die Gegenwart und in die Herrlichkeit Gottes. Und in dieser Herrlichkeit, in dieser Freiheit dürfen wir leben, frei leben, weil Gott uns gnädig ist oder gnädig war. Und wer aufmerksam liest, der wird feststellen, dass es in dieser Art Prozessakte, gerade diese ersten Kapitel, um dich selbst geht. Da bist ja du mit gemeint. Du als Leser, als Zuhörer. Der Leser ist angesprochen. Wenn er aufmerksam liest, wird er mit hineingenommen und er merkt, Mensch, da geht's um mich. Das bin ich ja. Da wird ja über mich geschrieben. Es geht um mich und dich. Was hatte Paulus aufgezeigt? Er hatte bisher aufgezeigt, dass alle Menschen aufgrund der Sünde vor Gott durch die Prüfung fallen, wenn sie ohne Jesus Christus leben. Und besonders hatte er auch die Juden angesprochen und ihnen klargemacht, dass sie keine Vorrechte hatten, dass sie genauso wie alle anderen Jesus Christus brauchen. Er hatte gesagt, ihr habt keine Vorrechte, trotz eurer Zugehörigkeit zum Gottesvolk, trotz dass ihr beschnitten seid und euch darauf was einbildet, das zählt nicht vor Gott. Und ihr müsst euch zu Jesus Christus bekehren. Paulus beschreibt sehr detailliert, dass alle Juden wie auch alle anderen Menschen Sünder sind und dass alle Menschen unter dem Urteil Gottes stehen. Und Gott ist bei einem Urteil, da gibt es immer Gerechtigkeit, da ist Gott der Maßstab. Nicht das, was wir als gerecht empfinden, sondern den Maßstab, den Gott anlegt. Das ist der richtige Maßstab. Es zählt bei dieser Prüfung oder bei diesem Urteil seine Gerechtigkeit. Gott lässt dich wie neben einer Messlatte stehen und der Maßstab ist Jesus Christus. Das ganz große Highlight dieser Prozessakte, so nenne ich das ja, ist die Feststellung, dass Paulus sagt, kein Mensch kann sich etwas darauf einbilden, auf irgendwas. Keiner kann sich rühmen, wie gut er ist. Keiner kann sagen, ich bin doch ein gerechter Mensch. Ich halte doch die Gesetze ein. Ich bin ein Held. Paulus sagt, nein, du hast nichts, worauf du dich einbilden kannst. Nur wer Jesus Christus im Glauben annimmt, der wird vor Gott als gerecht erklärt. Nur wer Jesus Christus vertraut, wobei an ihn Glauben und ihm Vertrauen sehr eng auch sprachlich beieinander liegen, wird auch von Gott vor Gott freigesprochen. Nur wer eins ist durch den Glauben mit Jesus Christus, der hat Zugang zu Gott und erlangt damit die Herrlichkeit und die Freiheit bei Gott, von der Paulus spricht. Und Paulus beweist, und das ist, ja, Beweise sind in der Prozessakte unumgänglich, dass allein aus dem Glauben heraus der Mensch diesen Zugang zu Gott bekommt, den Frieden von Gott empfängt, ein Frieden, der eben in diese Freiheit führt. Paulus beginnt hier im Kapitel 5, in Vers 1 mit der Aussage, da wir nun gerechtfertigt sind. Das ist so seine Feststellung. Rechtfertigung oder gerechtfertigt bedeutet, dass wir Recht zugesprochen bekommen. Und wenn wir Recht zugesprochen bekommen, dann gleicht das ja einem Freispruch. Nehmen wir mal an, du hast bei der Bank Schulden und du musst vor Gericht. Und dann kommt jemand und sagt, naja, ach, den Jörg konnte ich immer schon so gut leiden. Oder den mag ich. Er hat ja auch eine nette Frau. Herr Richter, was ist er denn hier schuldig? Und dann sagt er, ja, 10.000 sind es schon mit Zinseszins. Und dann legt er 10.000 Euro auf den Tisch und sagt so, weil der Jörg so lieb ist, zahle ich für den. Dann ist er entschuldigt. Er hat seine Schuld verloren, er ist entschuldigt. Und der Richter spricht Recht und sagt, er ist gerecht, der Jörg. Und tschüss. Die Bank hat kein Anrecht mehr auf ihn. Versteht ihr, das ist das Prinzip von Gerechtigkeit. Und hier von dem, was Paulus schreibt, Jesus hat diese Schuld bezahlt. Er hat diese Schuld am Kreuz getragen. Und deshalb stehen wir gerecht vor Gott, also ohne Schuld. Unser Schuldner, der hat keinen Halt mehr an uns, der kann uns nicht mehr festhalten, der hat kein Anrecht mehr auf uns. Wir stehen gerecht vor Gott, wenn wir auf Jesus vertrauen und ihm glauben, dass er uns am Kreuz befreit hat. Und deshalb hier in diesem Vers, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, spricht Paulus zu Christen, nicht zu allen Menschen. Er spricht zu Christen. Wir als Christen sind, und ich hoffe, ihr seid das, gerechtfertigt aus Glauben. Und er sagt, deshalb haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Jesus Christus hat den Frieden wiederhergestellt zu Gott. Der war vorher zerstört durch unsere Schuld. Aber jetzt ist bezahlt und jetzt ist, ja, ich will es nicht salopp sagen, aber jetzt ist wieder Friede, Freude. Diese Aussage der Bibel gilt nur Christen. Frieden mit Gott kannst du nur haben, wenn du Christ bist. Und der griechische Text verwendet an dieser Stelle so etwas wie fortlaufend Frieden mit Gott haben. Nicht einmal den Frieden mit Gott schließen, sondern permanent, fortlaufend Frieden mit Gott halten. Das heißt also, wir müssen in einer Beziehung zu Jesus stehen, damit wir fortlaufend Frieden mit Gott halten. Und in dieser Beziehung zu Jesus, da sollen wir wachsen, unser ganzes Leben lang Frieden mit Gott halten. Und zwar nur durch und im Glauben an Jesus Christus. Und deshalb, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, was euer Herz sagt, wo ihr steht. Deshalb meine Frage, bist du ein Christ? Und ich sage dir nicht, wo Christ draufsteht. Bumpersticker am Auto hinten, Fischlein, da ist ein Christ drin. Nicht, was auf deiner Lohnsteuerkarte steht, auch nicht auf der elektronischen, evangelisch. Das heißt nicht, dass du Christ bist. Sondern nur, wo Christus drin ist, das ist auch ein Christ. Ich habe was mitgebracht. Jörg, es tut mir leid, die Weinflasche ist leer, die habe ich schon getrunken. Ihr habt eine Weinflasche hier. Und da steht meistens ein schönes Etikett drauf. Hier steht drauf, vollmundig, fruchtig, Freschinet Mia. Das ist ein toller Rotwein, ist auch nicht teuer. Aber du weißt nicht, was drin ist. Die Flasche macht den Wein nicht gut. Das Etikett macht den Wein auch nicht gut. Da kann auch, also ich komme aus dem Hessischen, da sagt man, da kann auch eine ganz schöne Plörre drin sein. Was? Ja, da kann irgendwas drin sein. Da kann auch Essig drin sein, wenn er zu lange liegt. Schmeckt ekelhaft. Also nicht entscheidend ist das Etikett. Und nicht entscheidend ist die Flasche, sondern entscheidend ist der Inhalt. Und so ist es auch bei einem Christen. Es ist nicht entscheidend, ob du mit der Bibel jeden Sonntag hierher kommst, das ist gut. Es ist nicht entscheidend, ob du hier irgendwo mitspielst und nach außen hin den tollen Christ zeigst und wenn Leute dich besuchen, liegt die Bibel im Wohnzimmer auf dem Tisch, ja, und auf dem Klo sind die Losungshefte. Nein, Jesus Christus muss in dir leben, damit du gerecht bist und damit Satan kein Anrecht mehr auf dich hat. Und eine weitere Feststellung trifft Paulus dann in Vers 2. Er schreibt, dass allein durch Jesus wir auch freien Zugang zu der Gnade Gottes bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Um besser verstehen zu können, was Gnade bedeutet, muss ich leider ein bisschen ausholen. Paulus schreibt hier über Gnade. Paulus sagt, dass wir allein durch Jesus Zugang zu der Gnade haben. Ist die Frage, ist es wichtig, dass wir da Zugang haben? Das Grundproblem ist, dass unsere Welt ja sprichwörtlich ungnädig ist. Und weil unsere Welt ungnädig ist, brauchen wir Gnade. In unserer Welt, da steht das Ich im Vordergrund. Wir leben in einer ich-bezogenen Zeit, Selbstverwirklichung und mein Vorteil, das ist wichtig heute. Und daraus resultiert, dass wir uns mit dem Kampf um Wohlstand, um Reichtum, um Besitz, Frauen, Anerkennung, Selbstbestätigung, körperliche Fitness und weiß ich was für Profilierungen abgeben. Um das alles aus der Sicht des Menschen zu erreichen, diese Dinge, die für uns wichtig sind, da schreckt der Menschen im Allgemeinen, also jetzt nicht ihr, aber im Allgemeinen schreckt der vor nichts zurück. Krieg ist Sehnsucht nach Wohlstand. Streit, Mord, Ehebruch, Läster, Neid und was euch noch so alles einfällt, kommt dadurch, weil das Ich im Vordergrund steht. Die Bibel beschreibt das als Sünde. Gott weiß, dass kein Mensch sich von diesen Dingen und damit von der Sünde selbst befreien kann. Niemand kann diese Schuld bezahlen, um das Beispiel von Jörg bei der Bank nochmal zu nehmen. Niemand kann das bezahlen. Interessanterweise im Markus-Evangelium im Kapitel 8 fragt Jesus, ob jemand in der Lage ist, das Lösegeld für sein Leben zahlen zu können. Das fragt Jesus. Und die Antwort ist nein. Nur einer kann das, Jesus selbst. Markus 8, 36. Da heißt es, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist nothing, nix. Aber es ist des Teufels Strategie, dich in deinem eigenen Ich festzuhalten, im Stress, in den Ehestreitigkeiten, in Pornografie, in Drogensucht, Arbeitswut, permanente Arbeitssucht, Geld verdienen und vieles mehr. Und Gott ist allwissend und er weiß, dass du da nicht rauskommst aus diesem Teufelskreislauf. Da kommst du nicht raus. Da kommst du nicht rein? Nee, da kommst du nicht raus. Und Gott weiß das. Und dann kommt die Gnade ins Spiel. Und an dem Punkt ist Gott gnädig. Du kannst nichts beisteuern, du kannst nichts tun, du bist hilflos und ohne jede Chance, diesen Teufelskreislauf zu entfliehen. Und genau deshalb, weil wir diese Gnade brauchen, wurde Gott Mensch in Jesus Christus. Jesus Christus hat diesen Teufelskreis durchbrochen. Jesus hat die Tür geöffnet, die Möglichkeit geschaffen, dass du diesem Würgegriff des Teufels entfliehst. Und die Antwort heißt Glaube. Glaube. Vertraue Jesus Christus und glaube an ihn und er zieht dich da heraus. Warum? Weil er gezahlt hat, weil er deine Schuld bezahlt hat, die Strafe getragen hat. Und das Tolle ist, er will es nicht wiederhaben, diese Zahlung. Gott holt dich da umsonst raus. Das ist das Große, was Paulus uns auch eröffnet im Römerbrief. Gott holt dich da umsonst raus. Das ist Gnade. Durch den Freispruch vor Gott aus Gnade, schreibt Paulus, hast du Frieden und Zugang zu Gott bekommen. Und wenn das so ist, dann halt den Ball flach, du hast dich nichts zu rühmen, sagt Paulus. Du hast nichts beigesteuert. Rühmen ist nicht drin, hat er noch im Kapitel vorher geschrieben. Rühmen geht gar nicht. Und nicht wie in den vorangegangenen Kapiteln, in denen Paulus schreibt, dass sich niemand rühmen kann, fängt er jetzt plötzlich an, wir sollen uns rühmen. Doch jetzt bezieht sich das auf den Christen. Und der Christ, der hat etwas, worüber er sich rühmen kann. Wir rühmen uns nicht, weil wir so gut sind, sondern wir rühmen uns, weil wir Jesus haben. Wir rühmen uns über Gott, ihm sei aller Ruhm und alle Ehre, weil er gnädig ist und weil er uns liebt, weil wir Zugang zu Gott haben. Darüber dürfen wir uns rühmen aufgrund der Hoffnung, schreibt Paulus, die in uns lebt, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und wir sind stolz, schreibt er, auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Hey, was ein Bild! Du darfst stolz sein auf Gott, er hat dich errettet. Nase wieder nach oben. Wir schauen uns noch den Begriff Herrlichkeit an. Was bedeutet er? Was ist göttliche Herrlichkeit? Um das zu verstehen, was Paulus mit Herrlichkeit meint, ist es notwendig, herauszufinden, was Gott eigentlich herrlich findet. Was findet Gott herrlich? Wir können nicht unsere Vorstellung von Herrlichkeit auf Gott übertragen. Das funktioniert nicht. Wir könnten im Wörterbuch nachschauen, ist aber eine ganz schlechte Idee. Bei Wikipedia, was ist eigentlich Herrlichkeit? Wir finden verschiedene Definitionen, basierend alle auf menschliche Gedanken. Herrlichkeit, ich habe das mal nachgelesen, Herrlichkeit in unserem Leben heißt meistens Glanz und Gloria, herrliches Wetter, herrliche Frauen, herrliche Landschaften, herrliche Berufschancen, herrliche Düfte, herrlicher Wein, herrlicher Geschmack. Alles das sind Vorstellungen des Menschen. Und die kommen hier oben aus unserem kleinen Hirn. Aber um ein Bild von Gottes Herrlichkeit zu bekommen, müssen wir uns Gottes Vorstellungen anschauen über Herrlichkeit. Denn Gottes Herrlichkeit hat ganz andere Qualitäten, eine ganz andere Qualität. Eine Qualität, ein Maßstab, der weit hinter dem liegt, was wir uns vorstellen können. Und besonders dann, wenn wir uns Jesus anschauen und was er uns vorgelebt hat und was er gesagt hat. Wenn wir da hinschauen, dann kriegen wir einen kleinen Einblick in Gottes Vorstellungen. Ich liebe an dieser Stelle immer so dieses englische Wort Glimpse. Das ist so ein kleiner Einblick, da hat man mir mal erzählt, das ist so dieser Blick durch Schlüsselloch. Wo sitzen die Übersetzer? Keiner da, okay. Ja, Sabine. Ist es, stimmt es? Stimmt. Ja, ich finde das so klasse. Ich habe früher als Kind durchs Schlüsselloch geschaut und habe den Tannenbaum gesucht. Der stand aber um die Ecke. Das hat nicht funktioniert. Wenn wir auf Jesus schauen, mit unseren begrenzten Möglichkeiten, dann haben wir so einen kleinen Blick auf Gottes Herrlichkeit. Aber Gottes Herrlichkeit ist noch viel, viel mehr. Herrlichkeit ist das, was Gott herrlich findet, nicht was wir herrlich finden. Gottes Herrlichkeit ist weit von dem entfernt, was wir uns ausdenken, was wir uns vorstellen können. Weit, viel weiter. Gottes Vorstellung von Herrlichkeit zielen, wenn wir auf uns schauen als Menschen, eher darauf ab, dass wir Jesus ähnlicher werden, weil Jesus herrlich ist. Das ist zumindest ein kleiner Teil der göttlichen Herrlichkeit. Wenn unser Leben oder wenn wir in unserem Leben danach streben, so versuchen, eine moralische Qualität wie Jesus zu haben. Wenn wir dieselbe Kraft, dieselbe Reinheit, dieselbe Einfachheit, dieselbe Leidenschaft, dieselbe Geduld, dieselbe Ruhe, dieselbe Gottesanbetung hätten, wie wir sie bei Jesus vorfinden. Aber wir merken schon, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und jeder hat es wahrscheinlich erkannt, während ich diese Zeilen vorlas. Und auch die Bibel sagt im Römerbrief in Kapitel 3, 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das zeigt, dass wir sehr weit weg sind von der Herrlichkeit Gottes. Auch als Christen. Wir sind zwar keine Sünder mehr, aber wir sündigen. Wenn wir unser persönliches Christenleben betrachten und wenn uns alle unsere Fehler, Mängel und unser äußeres und inneres Versagen ins Gedächtnis kommt, so können wir uns vielleicht eine gewisse Herrlichkeit einreden. Mehr aber auch nicht. Aber selbst wenn wir uns weniger Fehler bewusst sind, selbst wenn wir sehr diszipliniert sind und ein reines Leben führen wollen, so erreicht unser Leben doch bei Weitem nicht die Qualität und Herrlichkeit, die das Leben Jesus hatte, obwohl das unser Ziel sein sollte. Und das ist nämlich Gottes Maßstab, das Leben Jesus. Wenn wir sein Leben in die Betrachtung nehmen, dann wird deutlich, dass unsere Tugend, Moral eher wie ein beschmutztes Tuch aussieht. Unsere Wertevorstellung mit Jesus können wir nicht mithalten. Und das ist ernüchternd, insbesondere wenn wir auf die Worte Jesu hören. In Matthäus 5, 48, ihr sollt vollkommen oder wie es auch übersetzt wird, perfekt sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und deshalb brauchen wir einen liebenden Gott und einen gnädigen Gott, der uns so annimmt und unsere Bemühung sieht und sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich liebe dich bedingungslos. Deshalb bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, als anzuerkennen, Herr, das schaffe ich nicht. Und deshalb will ich dich will ich rühmen, Herr. Ich will mich nicht rühmen, da gibt es nichts zu rühmen. Ich will dir danken. Ich will dir danken, dass du gnädig bist, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich danke dir, dass du mir deine Gerechtigkeit zugesprochen hast, dass du mich liebst, dass du mich errettet hast. Jesus, dir sei Dank allein. Und jetzt noch ganz schnell die Verse 3 bis 5. Paulus weiß, dass es leicht ist, Gott zu rühmen, wenn es dem Menschen gut geht. Nicht? Er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns. Und dann sagt er auch in der Bedrängnis. Wenn wir gerade auf Wolke 7 sind, im geistlichen Himmel schweben, wenn alles gut läuft, dann rühmen wir Gott. Halleluja, er ist gut. Aber wie sieht's denn aus, wenn uns Tragödien treffen? Ich habe gestern gelesen, dass sich in den USA ein Calvary Chapel Pastor das Leben genommen hat, vor 2, 3 Tagen. Junger Mann, verheiratet, 3 Kinder. Ich habe das Foto gesehen, also man würde sagen, wirklich ein Traumpaar mit Kindern. Es hat mir das Herz zerrissen. Wie sieht es aus, wenn Tragödien uns treffen? Wenn Menschen krank werden, verunfallen, wenn es dir selber schlecht geht? Wenn andere Christen dich schlecht behandeln? Wenn andere Christen zum Beispiel über dich lügen? Oder wenn du in Depressionen verfällst, wie sieht es dann aus mit Gott rühmen in aller Bedrängnis? Paulus kannte diese Schwierigkeiten. Er schrieb nichts, was ihm nicht bekannt war. Er hatte mehr durchlebt, als wir uns das vielleicht für unser Leben vorstellen können. Wenn Paulus aufzählt, was er alles erlebt hat, da reicht mir schon das Auspeitschen und der Seesturm. Nicht, dass er sich deshalb selbst rühmte, und dachte, dass er vielleicht besser sei als wir oder als seine Leser. Nein, er rühmt sich dieser Bedrängnisse, Schwierigkeiten und Angriffe, weil er weiß, dass er schwach ist und diese Dinge nicht tragen kann. Und wenn einer in ihm stark ist, dann ist das sein Herr, dann ist das Jesus. Er hat nicht die Kraft zu bestehen. Paulus hat diese Kraft nicht. Aber er weiß, dass Jesus, der in ihm lebt, das kann. Und deshalb kann er sagen, und ich lese vor hier, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nichts zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Satan, der Teufel, greift uns an und er will uns umschmeißen. Er will dich fällen wie ein Baum. Und er legt dir sogenannte Leckerlis in den Weg. Satan ist ein Spezialist für Leckerlis. Wisst ihr, was, ihr wisst, was Leckerlis sind, ne? Das sind nicht Haribo, ne? Auch keine Pralinen oder so. Die legt er euch vor die Nase, ganz egal, worauf du stehst. Ich bin mir sicher, du weißt, worüber ich rede. Und wenn du dann zuschnappst, diese Leckerlis, egal was das in deinem Leben ist, und es hat nichts mit Essen zu tun, dann plötzlich kommst du in Schwierigkeiten. Da kriegt dieser Mann so ein Leckerli vorgelegt und betrügt seine Frau. Ich habe noch nie erlebt, dass Ehebruch da war und dass daraus keine Katastrophe entstanden ist. Bedrängnisse, Depressionen, Streit, es war nur negativ. Gott mag das nicht und der Teufel legt Leckerlis aus. Und deshalb gibt es für uns nur eine Hoffnung. Und zwar, diese Hoffnung steht im Hebräerbrief in Kapitel 12, 2, wo es heißt, werfe deinen Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wer auf Jesus schaut und seine Augen auf Jesus richtet, und da komme ich nochmal ganz kurz auf den Vers 1 zurück, wo ich gesagt habe, haltet Frieden, das ist etwas, was dauerhaft ist. Lasst uns unser ganzes Leben Gott Frieden, mit Gott Frieden halten. Das heißt, schaue dein ganzes Leben auf Jesus und richte deine Augen auf Jesus. Und dann wirst du erfahren, dass du diesen Leckerlis wirklich gut aus dem Weg gehen kannst. Dass du vielleicht durch so manches tiefe Tal gehst. Und vielleicht müssen wir da auch manchmal durch. Aber selbst in solchen Situationen wird unser Glaube durch Gott nur noch stärker. Purify my heart, das Lied kennt ihr. Reinige mein Herz. Geläutert wie Gold im Feuer könnten wir, dank der Kraft Gottes und weil Jesus Christus in uns lebt, diese Prüfungen und Bedrängnisse durchleben, von denen Paulus hier schreibt. Denn wir haben eine Hoffnung, die Liebe Gottes, die alles übersteht und, schreibt er, in unsere Herzen ausgegossen ist. Was für ein wunderbares Bild. Hey, die Liebe Gottes ist ausgegossen in das Herz eines jeden Christen. Und der Heilige Geist, der in uns lebt, das wäre schon wieder eine ganze Predigt, ja? Weil wenn du dich bekehrst, dann kriegst du ewiges Leben und den Heiligen Geist automatisch. Kommt's runter, wenn du Buße tust und dein Leben Jesus gibst. Und deshalb kann Paulus da schreiben, die Liebe Gottes, die alles übersteht und in unsere Herzen ausgegossen ist. Und der Heilige Geist, der in uns lebt. Er, der unser Tröster und Fürsprecher und Verteidiger ist in der Anklage. Denn wie unsere Überschrift, die ich am Anfang nannte, sagte, wir, sofern du Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hast, wir sind mit Gott versöhnt. Nicht aus dir heraus, sondern aus Glauben, der von Gott kommt. Das Erstaunliche ist, dass Jesus uns mitnimmt am Ende unseres Lebens, mit in die Auferstehung und teilhaben lässt an der Herrlichkeit Gottes. Und dann wirst du sehen, was die Herrlichkeit Gottes ist. Ohne Jesus erreichen wir aber niemals diese qualitativ ganz andere und wunderbare Herrlichkeit Gottes. Und jetzt schauen wir uns noch den Vers 11 an. Schaut mal drauf in eurer Bibel. Jesus hat uns versöhnt mit Gott. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du gnädig bist und barmherzig, voller Liebe, Herr. Und ich bitte dich, dass du einem jeden den Glauben stärkst. Herr, dass wir auf dich schauen, unser Leben, ob es uns gut geht, auf Wolke 7 oder in allen Bedrängnissen. Herr, wir preisen und loben dich. Und Herr, ich möchte dich bitten, wenn jemand hier ist heute, du kennst einen jeden Einzelnen, und er dich nicht angenommen hat, wenn er dich nicht in sein Herz genommen hat und gesagt hat, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, ich will auch frei werden, ich will diese Herrlichkeit, diese Freiheit, diese Liebe, diese Gnade erfahren. Herr, dann kannst du ihn aufrütteln, wach machen. Herr, der Jörg und ich und andere, die sind hier. Herr, schenk du auch Mut für denjenigen, der dich nicht kennt. Vielleicht kannst du das Herz öffnen. Ja, du kannst es, Herr. Und ja, du kannst ihn zu uns senden, dass wir mit ihm beten können und reden können. Herr, ich preise dich über diesen Abend. Ich bitte dich um Segen für jeden Einzelnen und möchte dir alle Ehre geben. Amen.